Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Nicht irritieren lassen. Normalerweise erscheint dieser Podcast natürlich immer am Mittwoch. Aber wir haben uns gedacht, anlässlich des 1. Mai machen wir mal eine Sonderausgabe. Abgesehen davon, dass es eben außerplanmäßig erscheint, ist das Format für diesen Podcast aber natürlich immer noch das gleiche. Mein Name ist Eric Graden. Ich spreche mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Die Corona-Krise sorgt ja für ein paar ganz interessante Neubewertungen, besonders auch bei der Frage, welche Jobs, welche Tätigkeiten da draußen für uns gesellschaftlich wirklich wichtig sind. Um diese Berufe soll es heute gehen, um die Arbeitsbedingungen in diesen Feldern, die Löhne und wie man perspektivisch etwas daran ändern könnte. Fangen wir vielleicht mal mit den Grundlagen an. Sie haben bei sich im Institut eine Studie gemacht über diese Berufe, die Menschen, die sie machen. Was sind da die Kernerkenntnisse?
In unserer Studie ging es um die Frage, was sind eigentlich systemrelevante Berufe und wie stehen die in unserer Gesellschaft da? Und jeder von uns kennt ja das Bild, Krankenpflegerin, die aus dem Krankenhaus kommen oder Verkäuferin, die bis spät abends an der Kasse gestanden haben, idealerweise hinter Plexiglas, um sich irgendwie einigermaßen zu schützen, vor selbst angesteckt zu werden. Menschen, die auf dem Balkon applaudieren, sagen, super, was die leisten. Und was wir uns angeschaut haben, war das denn immer so? Was ist denn mit diesen sogenannten systemrelevanten Berufen? Was haben die denn eigentlich für eine Wertschätzung in unserer Gesellschaft? Und jetzt nicht nur in dieser Krisenzeit, sondern in normalen Zeiten, also vor der Krise. Und es gibt bei uns natürlich immer eine große Diskussion darüber, ja, wer sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft und wie wollen wir das honorieren? Und da haben sich vier Kolleginnen von mir am DEW Berlin das angeschaut und mal gesagt, was verdienen die? Was kriegen die für einen Stundenlohn? Und zweitens, wie viel Respekt, wie viel Anerkennung bekommen die eigentlich für ihre Arbeit im Vergleich auch zu anderen Berufsgruppen? Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd, nämlich Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das sind also Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, Ärztinnen, Ärzte, aber auch Pflegerinnen, Pfleger. Dazu gehören aber auch Reinigungspersonal, die da zu jeder Tag- und Nachtzeit die Räume desinfizieren müssen, sauber machen müssen. Dazu gehören Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt. Dazu gehören auch Erzieherinnen und Erzieher. Viele Eltern realisieren jetzt erst, was das bedeutet, Kinder den ganzen Tag zu Hause zu haben, zu betreuen und Hausaufgaben zu machen oder auch wirklich Vollzeit für die da sein zu müssen. Und viele andere, auch Polizei, auch Sicherheit gehört dazu. Und das für uns doch Frappierende war, dass Menschen, die in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten, im Durchschnitt deutlich weniger Anerkennung bekommen, also Wertschätzung, dass das, was sie tun beruflich, vor der Krise sehr wenig im Vergleich, sehr wenig zu anderen Berufen, zu jemand, der im Büro arbeitet, ein Banker, aber auch Wissenschaftler, recht wenig Anerkennung bekommen haben und dementsprechend auch deutlich geringere Löhne. Und das ist etwas, was uns interessiert hat und zu sagen, wie ist denn das? Und ich muss gestehen, ich fand das Resultat ein bisschen schockierend. Vielleicht sollte ich sagen, es hätte mich nicht überraschen sollen, aber ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen, hat mir das die Augen geöffnet.
Sie haben den Begriff der Leistungsträger angesprochen. Das ist natürlich immer diese Frage, wie man überhaupt definiert, wer jetzt Leistungsträger, wer systemrelevant ist. Die Leistungsträgerdebatte hat natürlich immer wieder darauf abgehoben, wer quasi das meiste Steueraufkommen generiert. Nur haben wir jetzt natürlich in dieser Krise einen Einblick auch dahin bekommen, welche Leute überhaupt dafür verantwortlich sind, dass wir als Gesellschaft überleben können, dass wir einen Alltag haben können. Meinen Sie, dass es möglich ist, durch diese Krise da ein Umdenken, eine Neuorientierung irgendwie zu kultivieren, das irgendwie zu erreichen?
Ja, absolut. Wie wir als Gesellschaft zusammenlegen, da brauchen wir einen Dialog miteinander. Eigentlich geht es ja im Grunde um die Frage, was ist Gerechtigkeit? Wie soll der Kuchen verteilt werden? Das, was wir als Wirtschaft, als Gesellschaft erarbeiten an Wohlstand, wie soll das auf Menschen verteilt werden? Und dazu gibt es auch eine Menge wissenschaftliche Befragungen, dass die Menschen fragt, was ist für sie gerecht? Und die Antwort ist eigentlich relativ klar, dass eine große Mehrheit sagt, für uns ist eine gerechte Verteilung basiert auf zwei Prinzipien. Einmal Leistung und zweitens Bedarf. Also der oder die viel leisten, sollen auch ein größeres Stück des Kuchens bekommen. Aber gleichzeitig heißt auch, jeder Mensch in unserer Gesellschaft soll so abgesichert sein, dass er zumindest seine Grundbedürfnisse oder ihre Grundbedürfnisse decken kann. Das sind so die zwei Dinge, die sehr, sehr stark dabei rauskommen. Und dieses Konzept der Leistung ist absolut essentiell, wenn man überlegt, wie wollen wir denn miteinander umgehen, wie wollen wir auch Berufe entlohnen. Und ja, alle kennen auch die Diskussion vor der Krise, in dem es hieß, der Staat schwimmt in Geld, man muss jetzt mal Steuern senken. Und dann sagten doch einige, wir müssen den Soli für die oberen 10% abschaffen, denn das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das hat man ganz, ganz häufig gehört. Und diese Krise zeigt, da gibt es ein Umdenken. Jetzt geht vielen von uns, auch mir, muss ich gestehen, die Augen auf und sagen, oh, okay, ich verstehe jetzt das, was ich wirklich brauche. Und die Menschen, die wirklich absolut dringend notwendig sind fürs Tagtägliche, die leisten viel, die gehen ein unheimliches Risiko ein. Nochmal das zu betonen, das kann man sich, glaube ich, gar nicht genug vor Augen führen. Wir reden hier um Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die selber ein unglaubliches Risiko haben, sich selber anzustecken. Und nicht nur Risiko, wir sehen das ja auch in den Zahlen. Es stecken sich nun mal viele Pflegekräfte in Krankenhäusern an. Es stecken sich nun mal viele Menschen auch an, die in anderen Bereichen von Pflege tätig sind oder im Einzelhandel tätig sind. Also die gehen ein Risiko für ihre Gesundheit und ihr Leben ein, damit wir unser Leben einigermaßen so fortführen können. Bekommen, also leisten viel, bekommen aber recht wenig dafür zurück von der Gesellschaft. Und das, also ich glaube, der Dialog, den Sie ansprechen, ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen muss, einfach zu verstehen, dass wir einen Dialog haben, was ist uns eigentlich wichtig und wie wollen wir das honorieren, sagen wir so.
Warum lassen wir als Gesellschaft so etwas zu? Wie sind wir in diese Situation gekommen? Wie kann es sein, dass aktuell die Leute, die wir ja nun erwiesenermaßen auch alle subjektiv erfahren, jetzt als die, die uns hier quasi am Laufen halten, warum die so verhältnismäßig wenig verdienen, warum die so wenig wertgeschätzt werden?
Es gibt zwei Erklärungen dafür. Einmal so diese typisch Ökonomentheorie, die sagt, das hat was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Also viele Menschen, die in systemrelevanten Berufen oder einige Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, haben relativ geringe Qualifikationen und es gibt relativ viele von ihnen. Ja, also wenn ein Unternehmen zwischen 10 Bewerberinnen und Bewerbern aussuchen kann, die alle ziemlich gleich gut sind und alle den Job haben wollen, dann heißt es häufig, dass die Löhne eher runtergehen, weil der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, ja, gibt ja genug Angebot, es gibt genug Leute, die das machen und die Qualifikationen sind jetzt auch nicht so groß dafür. Deshalb, ja, so sinkt der Lohn. Das ist so die typische Theorie. Klar, wenn man jetzt mal eine Verkäuferin und Verkäufer nimmt, die sind die Qualifikationen relativ gering. Jetzt steht dem aber eine zweite Erklärung gegenüber und das hat was mit Respekt und Anerkennung zu tun. Was wir in unserer Studie gesehen haben, ist, dass Berufe, die wenig Anerkennung bekommen, tendenziell auch Berufe sind, die geringe Löhne zahlen, geringe Absicherung haben. Also da ist eine logische Korrelation. Wenn wir etwas für wenig wertschätzen, dann kriegen diese Jobs dann auch relativ wenig Lohn. Und ich sage bewusst, die beiden sind in gewisser Weise ergänzend. Natürlich ist da was dran, dass Menschen, die geringere Qualifizierung und Berufsausbildung haben, tendenziell auch geringere Löhne bekommen. Das ist, denke ich, auch in Ordnung so. Jemand, der in seine Bildung investiert oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die hohe Risiken eingehen in ihrem Berufsleben, dass dann dort auch bessere Löhne gezahlt werden. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung, auch mit diesen Kriterien der Leistungsgerechtigkeit. Aber das ist nur eine Theorie und der Markt funktioniert ja nicht so, dass man sagt, hier, okay, Angebot und Nachfrage, das ist alles geregelt, sondern das, was jemand als Lohn bekommt, hängt halt auch sehr, sehr stark davon ab, was die Wertschätzung ist in der Gesellschaft, was Menschen damit auch bereit sind und gewillt sind zu zahlen für diese Leistung, die sie erhalten. Und in guten Zeiten fällt uns das gar nicht auf, was Menschen in Krankenhäusern, was die Erzieherinnen und Erzieher da jeden Tag machen mit so vielen Kindern. Und ich glaube schon, dass dieses Element der Anerkennung, des Respekts, unheimlich wichtig ist, auch dahin zu kommen, zu realisieren, was Leistung ist und was für uns wirklich zählt.
Also Sie haben ja angesprochen den Gedanken, dass jemand, der in die eigene Bildung investiert hat oder der im Geschäftsleben oder die im Geschäftsleben Risiken eingegangen ist, dass es angemessen ist, dass dort die Bezahlung höher ist. Aber man kann natürlich auch gerade vor dem Hintergrund dieser Situation, in der wir jetzt sind, sich sowas überlegen, wie wäre es nicht vielleicht angemessener, die Leute danach zu entlohnen, wie gefährlich ihre Tätigkeit ist. Ein unternehmerisches Risiko ist was anderes, als wenn ich mich in meiner alltäglichen Tätigkeit potenziell mit einer sehr gefährlichen Krankheit anstecken könnte.
Absolut. Letztlich den Punkt, den Sie machen, der völlig richtig ist, ist, wie kann man diese Menschen gewisserweise auch schützen und unterstützen? Traditionell ist ein ganz wichtiges Element, das wir in Deutschland dafür haben, sind Tarifverträge. Dass Sie also wenn Sie in einem solchen systemrelevanten Beruf arbeiten, dass jemand für Sie verhandelt und sagt, okay, also das geht hier nicht nur um einen Lohn, also was Sie an Stundenlohn bekommen, sondern es geht auch darum, welche Arbeitsbedingungen haben Sie. Das hat was mit Arbeitszeit zu tun, das hat was mit Schutz zu tun. Beispielsweise, ich erinnere mich gut jetzt auch in den letzten Wochen, als dann da Krankenpflegerinnen und Pfleger aus dem Krankenhaus kamen und applaudiert wurden und die gesagt haben, ja, schön und gut, der Applaus ist schön, aber ich würde mir lieber wünschen, dass da eine ordentliche Schutzkleidung ist und dass besserer Schutz für die Gesundheit des Pflegepersonals ist. Also viel geht auch darum, was man ihnen an Rechten gibt und Möglichkeiten gibt, nicht nur ein ordentliches Einkommen zu erzielen, sondern alles das, was mit einem attraktiven und wertgeschätzten Beruf zu tun hat, also einen Schutz. Wir erwarten und erhoffen uns von den systemrelevanten Berufen und Menschen, die da tätig sind, dass sie unser Leben, unsere Gesundheit schützen. Aber wir als Gesellschaft geben denen eigentlich nicht den gleichen Schutz, nämlich dass sie ordentliche Arbeitsbedingungen haben. Dazu gehören, wie gesagt, gute Löhne, aber auch viele andere Dinge. Also vertragliche Absicherung ist sicherlich ein großes Thema. Wir wissen, dass in Deutschland im Augenblick wenig mehr als die Hälfte aller Beschäftigten über Tarifverträge abgedeckt sind. Wir wissen, dass es vor allem in Dienstleistungsbereichen sind, dass viele eben diesen Schutz nicht haben. Wir wissen, dass es vor allem auch in systemrelevanten Berufen viele nicht diesen Schutz über Tarifverträge haben. Also das wäre ein Element, zu sagen, wir brauchen erstens einen Dialog, der dahin geht, dass diesen Menschen eine Wertschätzung, eine Anerkennung zugute kommt, was dann auch heißt, dass wir gewillt sind zu sagen, okay, das wollen wir auch finanziell entlohnen, aber es geht auch darum, um Strukturen wie zum Beispiel Tarifverträge, die diesen Menschen den Schutz gibt, den wir eigentlich jetzt auch für uns erwarten würden.
Es gibt aber natürlich noch einen anderen Aspekt, der auch in Ihrer Studie eine große Rolle spielt, und zwar die Geschlechterverteilung. Wenn man sich anguckt, wer diese Jobs macht, dann sind es vor allem Frauen. Welche Ergebnisse haben Sie da im Detail gefunden?
Ja, systemrelevante Berufe sind sehr, sehr häufig vor allem von Frauen gemacht. Und das ist ein schon sehr starkes Resultat, was wir finden. Was vielleicht nochmal frappierender ist, ist, dass wir auch in der Vergangenheit sehen, wir hatten ja vor 20, 30, 40 Jahren gerade in Westdeutschland eine viel, viel geringere Frauenerwerbsquote. Wesentlich weniger Frauen haben gearbeitet. Und was wir in vielen Studien sehen, ist, wenn Frauen in typische Männerberufe vordringen und dort sogar dann dominant werden, also die meisten Arbeitsplätze innehaben, dann passiert es nicht selten, dass das Lohnniveau in diesen Berufszweigen sinkt im Vergleich zu anderen Berufen. Also wir sehen auch, dass es eine hohe Korrelation nicht nur zwischen Respekt, Anerkennung für den Beruf und den Lohn, die Stundenlöhne dafür gibt, sondern auch eine sehr hohe Korrelation zwischen Systemrelevanz, Anerkennung und auch, ob Frauen dort tätig sind. Wie gesagt, das ist mehr als nur eine Korrelation, weil ich eben beschrieb, wenn Frauen in gewisse Berufszweige vordringen, dann sinken dort die Löhne oder steigen weniger stark in anderen Berufen. Also das ist etwas, was auch in Deutschland relativ stark ist. Wir haben in Deutschland einen der größten Gender Pay Gaps. Also Frauen verdienen in Deutschland für jeden Euro, den ein Mann verdient, verdient eine Frau 79 Cent. Also dieser Gender Pay Gap beträgt 21%. Jetzt kann man sich herzlich darüber streiten, woran das jetzt liegt. Viele sagen, sie können eine ganze Menge dadurch erklären, dass Frauen sehr viel häufiger in Teilzeit arbeiten. Das hat sicherlich was damit zu tun. Aber selbst wenn man das alles runterbricht und versucht, dafür zu korrigieren, sieht man, dass im europäischen Vergleich, gerade mit nordischen Ländern, gerade auch mit Frankreich, also das, was Frauen bekommen, in Deutschland besonders wenig ist. Und auch, glaube ich, da müssen wir nochmal ran, dass das in dem Dialog und auch in dem Bewusstsein, dass wir dort in Deutschland einen großen Aufholbedarf haben, nicht nur gewisse Berufszweige und Berufe mehr zu wertschätzen, sondern auch, dass wir die Diskriminierung von Frauen im Arbeitsmarkt, die in vieler verschiedener Form stattfindet, dass wir das auch noch beherzter und besser adressieren. Da ist eine Menge in den letzten Jahren passiert, gar keine Frage. Und wir sind in Deutschland auf einem guten Weg, aber noch lange nicht dort, wo beispielsweise nordische Länder sind.
Lassen Sie uns doch mal eine Umdrehung weiterschauen. Es gibt nun offensichtlich diese Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Relevanz eines Berufs. Jetzt ist ja die nächste Frage relativ offensichtlich, nämlich wie ändert man das? Wie macht man das konkret? Was würden Sie sagen, sind die besten Stellschrauben, um diese Situation zu ändern?
Ich denke, die allerwichtigste Stellschraube ist der gesellschaftliche Respekt. Denn wenn Sie für einen Berufszweig oder für eine Tätigkeit wenig Respekt haben, wenig Anerkennung haben in einer Gesellschaft, dann ist es unglaublich schwierig, auch für die Politik oder für die Entscheidungsträger dort etwas dran zu ändern. Deshalb sehe ich als das Allerwichtigste, dass wir darüber sprechen, dass wir uns bewusst machen, was passiert jetzt in der Krise, wie verändert das unser Bewusstsein, dass wir darüber reden. Liebe Eltern, ihr klagt darüber, dass die Kitas jetzt schon 6 Wochen zu sind, vielleicht noch 4 Monate länger zu bleiben oder 3 Monate bis August oder darüber hinaus. Ich glaube, viele von uns realisieren jetzt, wie wichtig und wertvoll das ist, was diese Menschen, diese Erzieherinnen und Erzieher dort leisten. Und ich glaube, wir brauchen einen offenen Dialog darüber zu realisieren, wir können nach der Krise nicht einfach so weitermachen wie vorher, sondern wir müssen hier unsere Wahrnehmung ändern. Das Zweite sind dann natürlich konkrete politische Maßnahmen, Tarifverträge. Tarifverträge sind wichtig, damit die Beschäftigten in systemrelevanten Berufen nicht nur bessere Löhne bekommen, bessere Stundenlöhne bekommen, sondern auch mehr Sicherheit, berufliche Sicherheit, bessere Arbeitszeiten, Möglichkeiten, sich auch zu regenerieren. Also all das, was dazugehört zum Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Element. Und für mich das Dritte, was auch essentiell ist, ist die Adressierung dieser Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Arbeitsmarkt. Wir haben in Deutschland mit den größten Gender Pay Gap. Also Frauen haben es im Arbeitsmarkt deutlich schwerer als Männer. Und da geht es nicht nur um den Stundenlohn, da geht es um die Anerkennung, da geht es um viele andere Elemente. Und auch hier kann die Politik eine Menge machen, um Diskriminierung von Frauen im Arbeitsmarkt zu adressieren, über Quoten in Aufsichtsräten, also dass auch mehr Führungspersonen, dass es mehr Frauen gibt, die diesen Sprung schaffen können, dass man im steuerlichen System beispielsweise Alleinerziehende, was meistens Mütter sind, besser stellt und nicht nur Ehepaare, beispielsweise über das Ehegattensplitting. Also es gibt ganz viele Elemente, mit denen man diese Diskriminierung adressieren kann, um eine Gleichstellung zu fördern. Also das wären für mich so die 3 zentralen Maßnahmen. Aber das erste Element, ein Dialog, ein Bewusstsein, was diese Menschen leisten, gehört dazu, weil sonst würden diese Veränderungen nicht permanent sein, sonst werden wir bald wieder an diese alten Muster zurückfallen.
Sie sprechen die Wichtigkeit von Tarifverträgen an. In vielen dieser Branchen, in vielen dieser Tätigkeiten gibt es kaum Tarifverträge. Wie kann man das dann machen? Muss man dann darüber nachdenken, staatliche Mindeststandards zu implementieren und die dann durchzusetzen? Wie geht man an diese Stellschraube überhaupt ran? Was kann man da konkret machen, um eben dafür zu sorgen, dass, also jetzt, was weiß ich, nächstes Jahr die Situation dieser Leute spürbar besser geworden ist?
Ja, bei den Tarifverträgen wäre es beispielsweise möglich, dass der Staat sagt, okay, wenn es auch nur eine kleine Anzahl von tarifverträglichen Abschlüssen in einer gewissen Branche gibt, dann gelten diese Tarifverträge für die gesamte Branche. Also diese Allgemeinverbindlichkeit, das zu ermöglichen, dass einfach sehr viel mehr Unternehmen automatisch dann mit solchen Tarifverträgen abgedeckt sind. Das mögen natürlich viele Unternehmen nicht, weil sie sagen, ja, unser Unternehmen ist anders und es gibt natürlich Unterschiede in der Branche und wir wollen keinen Tarifvertrag. Das verstehe ich auch. Das ist sicherlich, ist auch manchmal so. Aber ich glaube schon, dass wir gerade in systemrelevanten Berufen dahin zurück müssen, dass wir hier den Menschen, von denen wir jetzt Schutz erwarten, gleichzeitig auch denen den Schutz gewähren. Und ich will noch eine Zahl reinwerfen in diese Diskussion, weil die auch, glaube ich, wichtig ist, um zu verstehen, dass Tarifverträge, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Instrument sind. Wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, also ungewöhnlich viele Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens, mittleren Lohns bekommen pro Stunde. In diesem Bereich, das sind ungefähr 12 Euro pro Stunde, über 22%, also mehr als jeder fünfte Beschäftigte verdient weniger als diese 12 Euro pro Stunde. Das ist ungewöhnlich viel. In Finnland und nordischen Ländern sind es zum Teil 6 oder 7 oder 8%, also ein Drittel von dem, was wir in Deutschland haben. Und das hängt halt auch sehr, sehr stark mit der fehlenden Tarifbindung bei uns zusammen. Und auch aus dem Grund, glaube ich, sieht man, wenn wir nicht nur Menschen in systemrelevanten Berufen, sondern allgemein Menschen mit geringen Löhnen besser stellen wollen und ihnen eine bessere Absicherung geben wollen, dann sind Tarifverträge schon ein ganz guter Weg. Klar, es ist jetzt auch nicht die Patentlösung, wo man sagt, das macht man jetzt und dann ist alles gut. Wie gesagt, der Respekt, die Anerkennung für die Berufszweige ist wichtig, dass man auch diese Gender-Komponente mit berücksichtigt. Aber man wäre zumindest einen großen Schritt weiter.
Inwieweit, glauben Sie, wäre die Anhebung eines Mindestlohns für einzelne Branchen auch eine Möglichkeit?
Es gibt Branchen, Mindestlöhne und auch in der Pflege wurde der vor kurzem angepasst und erhöht. Das gibt es und das ist sicherlich sinnvoll. Aber wir Ökonomen mögen Mindestlöhne primär eigentlich nicht, weil das so ein bisschen auch die Möglichkeit der Verhandlung nimmt, wirklich das die bestmögliche Lösung zu finden. Also ein Mindestlohn ist so das Zweitbeste. Oder wenn nichts anderes mehr geht, dann nutzt man den Mindestlohn. Und eigentlich würde man erwarten, dass wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Augenhöhe miteinander verhandeln, dass dann nachher ein guter Lohn, ein guter Tarifabschluss rauskommt. Also dass man eine faire Lösung für beide findet. Und wenn man dann von staatlicher Seite her zum Mindestlohn greifen muss und sagen muss, nee, wir ziehen jetzt hier Boden ein und sagen, keiner darf weniger als das verdienen. Entweder in Gesamtdeutschland 9,35 Euro ist im Augenblick der Mindestlohn oder halt dann für jede Branche. Dann ist das implizit ein Eingeständnis, dass das in der Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht so funktioniert, wie der Staat sich das wünscht. Die Einführung des Mindestlohns 2015 war meiner Ansicht nach ein Erfolg. Er hat doch für sehr, sehr viele Menschen bedeutet, dass sie höhere Löhne bekommen. Aber es hat halt bisher wenig daran geändert, dass wir einen sehr, sehr großen Niedriglohnbereich haben. Also ungewöhnlich viele Menschen mit niedrigen Löhnen. Und also es ist sicherlich in Ordnung, das zu machen, aber sehr viel besser wäre es, wenn es wirklich eine Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf Augenhöhe gäbe.
Genau, das ist ja auch das Problem anscheinend, also gerade in diesen Branchen, dass es dort eben nicht diese Verhandlungen auf Augenhöhe gibt, hat man jedenfalls den Eindruck, weil sonst wären die vermutlich die Beschäftigungsbedingungen besser und vor allen Dingen auch die Löhne besser. Insofern ist es da dann nicht irgendwann Zeit einzugestehen, gut, natürlich, wir hätten es gerne, wenn die einfach miteinander reden würden, zu einer Lösung kämen und dann wir uns dann nicht weiter einmischen müssten, aber das ist dann jetzt nicht vielleicht eine Zeit einzugestehen, dass, gut, das offensichtlich in diesen Fällen nicht funktioniert hat.
Es ist wichtig einzugestehen, dass es nicht funktioniert hat. Ich denke, die Politik muss sich mehr involvieren. Und ich glaube, auch beide Seiten, also auch die Arbeitgeber, müssen verstehen, dass es eigentlich im Interesse aller ist. Denn wir reden ja auch schon seit vielen, vielen Jahren über Fachkräftemangel. gerade auch in vielen systemrelevanten Berufen, bei Erzieherinnen und Erziehern, bei Pflegekräften, riesiges Fachkräftedefizit bei den Pflegekräften. Und wir müssen uns doch nicht wundern, dass wir ein Defizit haben, dass wenige Menschen diesen Beruf machen wollen, wenn man ihnen sagt, hier, ihr braucht eine ordentliche Ausbildung als Pflegerin oder Pfleger. Wir erwarten eine extrem hohe Belastbarkeit und Flexibilität, also Wochenendschichten, Nachtschichten mit kranken Menschen, die viel Hilfe benötigen, was auch emotional unglaublich anstrengend ist. Und gleichzeitig geben wir euch aber relativ wenig Anerkennung und relativ geringe Löhne und keine besonders tollen Arbeitsbedingungen. Da müssen wir uns doch nicht wundern, dass wir ein riesiges Fachkräfteproblem haben. Und ja, dann kann man sagen, okay, wir versuchen die jetzt aus Osteuropa, zentralen Osteuropa, selbst in den Philippinen und Mexiko anzuwerben, damit die hierher kommen, um diese Arbeit zu tun. Das ist aber so ein verzweifelter Versuch, mit diesem Fachkräfteproblem umzugehen. Das wird nicht langfristig funktionieren können. Das wird nur funktionieren, wenn wir diesen Berufen eine ordentliche Anerkennung geben, Respekt geben, dass also junge Menschen sagen, guck mal, das ist ein toller Beruf, da leiste ich etwas und ich bekomme auch von meinen Mitmenschen nicht nur die moralische Anerkennung dafür, sondern ich werde dafür auch ordentlich entlohnt und erhalte auch Schutz der Gesellschaft. Also man kann gerade in dieser Zeit von Fachkräftemangel, wo wir in Deutschland eine massive Alterung haben, viele, viele Millionen von Fachkräften, also die Babyboomer werden in den nächsten Jahren anfangen, in Rente zu gehen. Und wenn wir das nachhaltig adressieren wollen, dieses Fachkräfteproblem, dann müssen wir diese Berufe attraktiver machen. Dann reicht es nicht zu sagen, wir lösen das durch Immigration. Alles gut, das hilft, das brauchen wir auch in Deutschland, aber das alleine wird es nicht tun.
Nun, wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Sie sind natürlich auch in beratender Tätigkeit gegenüber der Bundesregierung aktiv. Inwieweit ist diese ganze Problematik, über die wir hier sprechen, und gerade vor allem die Notwendigkeit staatlichen Eingriffs, um eben da in den wenigstens in den schlimmsten Fällen vielleicht etwas an den Arbeitsbedingungen dieser Leute zu ändern? Inwieweit gibt es da ein Bewusstsein für und was ist da vielleicht auch schon in Arbeit?
Ja, also in den letzten Jahren, zumindest in der Pflegebranche, doch einiges passiert. Mindestlöhne wurden erhöht. Ich glaube, die große Herausforderung, die ich nach wie vor sehe, ist in den sogenannten Sozialpartnerschaften, also zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und diese Frage, kann man Tarifverträge für die gesamte Branche als allgemeingültig erklären, das ist ein unglaublich strittiger Punkt. Wo, wie ich eben sagte, viele Unternehmen sagen, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen selber für uns die Bedingungen fürs Unternehmen so setzen können, wie es für uns passt. Nur wie gesagt, ja, für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer passt es dann eben nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um mehr Leistungsgerechtigkeit zu haben, um mehr gesellschaftlichen Ausgleich zu haben. Und für mich vielleicht auch nochmal ein letzter Punkt, nochmal, um wieder auf das Thema Gleichstellung zurückzukommen. Wir haben in den letzten 30 Jahren in Deutschland einen starken Anstieg der Erwerbsquote von Frauen gesehen. Viele Frauen wollen arbeiten, wollen auch eine Karriere haben. Die sind genauso gut ausgebildet wie Männer, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Abitur zu machen, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu studieren und machen das in der Regel mit besseren Noten in kürzerer Zeit. Und dann spätestens mit der Familienplanung kommt dann so ein Bruch in der Karriere oder in der beruflichen Lebenslauf vieler, vieler Frauen, weil einfach den Frauen noch zu viele Hürden in den Weg gelegt werden. Auch dann bei dem Wiedereinstieg, auch bei Karrieremöglichkeiten, bei flexibleren Arbeitszeiten. Und für mich ist das größte ungehobene, auch wirtschaftliche Potenzial in Deutschland im Arbeitsmarkt die Erwerbsquote von Frauen. Denn ungewöhnlich viele Frauen arbeiten in Teilzeit. Viele davon sagen, ich würde eigentlich gerne mehr arbeiten. Das gilt übrigens auch für systemrelevante Berufe. Und Frauen diese Möglichkeit zu geben, über eine bessere Kita-Versorgung, über auch finanziell bessere Anreize und bessere Entlohnung, auch das Element dürfen wir nicht vergessen. Denn wenn wir die systemrelevanten Berufe weiter stärken wollen, wenn wir mit diesem riesigen demografischen Wandel und der großen Fachkräftelücke in manchen Bereichen umgehen wollen, dann können wir das eigentlich nur gewinnen oder können wir dann nur Erfolg haben, wenn es uns gelingt, Frauen mehr Chancen im Arbeitsmarkt zu geben, als wir es im Augenblick tun.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben über viele unterschiedliche Möglichkeiten gesprochen, was an dieser Situation zu ändern. Es gibt diverse Stellschrauben, die sind natürlich auch nicht in jeder Branche gleich. Aber es gibt einen Faktor, der gerade zum Beispiel im Bereich Pflege eine ganz große Rolle spielt. Und das ist die Privatisierungswelle, die es gegeben hat. Die Deutsche Wohnen etwa, Immobilienkonzern, investiert immer mehr in Pflegeheime. Da hat sich das jetzt als neuen Wachstumsmarkt gesucht. Ist das eine Fehlentwicklung? Sind gerade diese Bereiche, die ja wirklich eigentlich in Daseinsvorsorge gehören, ist das nicht etwas, wo wirklich ja, die öffentliche Hand dahinter stehen sollte?
Ich bin da ein bisschen gespalten. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn auch private Unternehmen im Bereich Daseinsfürsorge investieren. Ich glaube, das ist schon okay. Wo der Staat sich nicht zurückziehen darf, ist, das zu regulieren und zu kontrollieren, Standards zu setzen, zu sagen, okay, ja, auch Altenheime, auch Krankenhäuser können privat sein, alles gut. Und es gibt auch eine Menge Argumente, wieso das besser funktionieren kann, gerade wenn man große Verbünde hat und das national über viele Regionen hinweg macht. Aber es muss gelten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort, die dort arbeiten, den angemessenen Schutz und die angemessene Unterstützung haben, dass einfach das Niveau und die Qualität stimmt. Das ist die Aufgabe des Staates. Also ich bin nicht dagegen, dass sich dort private Akteure engagieren und sagen, wir können das mindestens genauso gut oder besser als eine staatliche Behörde. Aber der Staat muss zumindest sicherstellen, wir als Gesellschaft müssen letztlich sicherstellen, dass die Qualität stimmt. Und da, glaube ich, gibt es großen Nachholbedarf sicherzustellen, dass es erstens Qualität stimmt und zweitens natürlich auch erschwinglich ist. Das ist ja das große Problem. Solche Pflegeheime, beispielsweise bei der Altenpflege, sind häufig sehr, sehr teuer. Und wenn Menschen eben nicht die Versicherung, die soziale Absicherung haben und können es sich nicht leisten, dann haben wir ein riesiges Problem. Also ich glaube, eine kluge Kombination aus Staat und privaten Unternehmen kann hier durchaus die Antwort sein.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie von den ökonomischen Folgen der Corona-Krise persönlich betroffen sein oder auch nur Fragen an uns haben, wir freuen uns immer über eine E-Mail an info@inforadio.de. Wir freuen uns auch darüber, wenn Sie uns abonnieren. Das können Sie auf sämtlichen gängigen Podcast-Plattformen und der ARD-Audiothek tun. Soweit bis hierher. Bis nächsten Mittwoch.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.